Energie im Wandel. Die Energiewirtschaft steckt in der größten Transformation ihrer Geschichte und der Druck aus Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit steigt. Mein Name ist Klaus Hartmann und in diesem Podcast erfährst du von relevanten Entscheidungsträgern und inspirierenden Visionären, wie der nachhaltige Wandel in der Energiewirtschaft und auch in deinem Unternehmen gelingen kann. Lass uns starten. Unsere Ambition ist, treibende Kraft der Elektrifizierung und Dekarbonisierung des Gebäudebestandes in Deutschland zu sein. So mein heutiger Gast vor 3 Jahren in einem Blogbeitrag seines eigenen Unternehmens. Und auch wie er das erreichen möchte, lässt er nicht unbeantwortet. Wir werden in den kommenden Jahren tausende Immobilien mit Hilfe von Photovoltaikanlagen und digitalen Stromzählern in digital betriebene Solarkraftwerke verwandeln. Er hat seinen Bachelor in International Business Administration an der Rotterdam School of Management und seinen Master in Management Organizations and Governance an der London School of Economics and Political Science absolviert. Danach macht er seinen Doktor in Energy Economics an der RWTH Aachen University Herrschaftszeiten. Von 2011 bis 2017 arbeitete er als Consultant bei The Boston Consulting Group und gründete anschließend 2017 die 100 Energie GmbH, bei der er heute CEO ist. Und ich habe gerade schon gelernt, es ist nicht nur Energie, es geht um so viel mehr bei 100, aber es kommt gleich. Das Interessante bei 100 Energie ist, dass sie nicht nur Marktführer im Bereich Photovoltaik, Mieterinnen, Strom in Deutschland sind, sondern die Energieversorgung von Gebäuden zukunftsfähig gestalten und gleichzeitig Mieterinnen und Mieter an der Energiewende teilhaben lassen. Darüber wollen wir jetzt natürlich sprechen, auch darüber, wie wir in Zukunft Systemlösungen brauchen, um die steigenden Herausforderungen des PV-Eigenverbrauchs zu bewältigen. Und zwar mit Ernesto Garnier. Herzlich willkommen, lieber Ernesto. Ich freue mich, dass du da bist.
Vielen Dank, Klaus. Ich freue mich über die Einladung und diese sehr illustre Vorstellung. Danke.
Da, wo ich mit der Zunge hängen geblieben bin, war im Grunde deine ganzen Studiengänge, die über das ganze europäische Ausland verteilt, weil ich da allergrößten Respekt habe. Ich habe mal ein paar Monate in Mexiko gearbeitet während des Studiums, habe gemerkt, ich als norddeutscher Bauer bin da völlig überfordert, wenn ich da in Mexiko versuche, mit anderen Menschen klarzukommen. Du hast ja, ich glaube, dein Vater ist auf Haiti geboren, irgendwo ja schon so ein Bezug aufs Internationale. Wie hast du dein Auslandsstudium erlebt, also an diesen verschiedenen Standorten, Rotterdam, in Deutschland und in London?
Genau, ich habe das total genossen. Vielleicht ganz kurz, ich bin eigentlich so ein richtig kölscher Jung, ja, in Köln geboren, aufgewachsen. Mein Vater ist schon zum Studium vor vielen, vielen Jahren eben aus Haiti nach Bonn ausgewandert damals. Und auf der anderen Seite hatte ich in meiner Jugend immer diesen Drang, nochmal in die weite Welt zu kommen. Also Großteil meiner Familie lebt in den USA, in Kanada. Sehr viele Haitianer leben gerade in Montreal, Quebec, wo man auch Französisch dann sprechen kann. Und das war eigentlich meine feste Überzeugung, dass ich jetzt ab dem Studium dann quasi weg bin. Und dann habe ich es aber erstmal nur bis nach Rotterdam geschafft, was ja nicht ganz so weit ist. Habe aber dann eine großartige Zeit gehabt und auch tolle Leute kennengelernt und das Studium genossen. War auch zum Austausch sogar noch in Los Angeles, habe auch das sehr genossen und habe dann zum Master einfach nochmal das Bedürfnis gehabt, etwas mehr in Richtung Volkswirtschaft zu gehen, etwas theoretischer zu werden, und hatte dann einfach die Chance, nach London an die LSI zu gehen. Das hat mich einfach akademisch gereizt. Aber so zum Ende in London habe ich gemerkt, London ist mir tatsächlich ein Tick zu groß. Okay. Und dann haben mich dann doch auch so die sozialen Kräfte, das Netzwerk dann wieder zurück nach Köln gezogen. Und ich habe gesagt, ich gebe dem Ganzen eine Chance zum Berufsstart. Und seitdem bin ich ja noch mal ein bisschen neu verliebt in Köln und sehr verhaftet und habe Familie in Köln. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil auch, so das Netzwerk zu haben. Deswegen bin ich ganz gerne auch wieder zurück.
Ja, das stimmt. Wobei du hast jetzt gerade Berufsstart gesagt, die Promotion war ja auch noch dazwischen, oder? Die fand ja auch dann in Aachen statt, wenn ich es richtig...
Die fand in Aachen statt, genau. Das ist ja quasi fast Köln.
Vor Ort, sozusagen, ne? Vor Ort.
Ja, so sehen wir das manchmal. Aber also, ich habe erstmal gestartet mit dem Job bei der Boston Consulting Group 2011, also aus dem Master heraus, und habe dann nach 2 Jahren die Möglichkeit genutzt, die eben BCG bereitstellt, gestützt zu werden, finanziell unterstützt zu werden und auch Zeit zu bekommen, um nochmal akademisch zu arbeiten, und bin dann eben nach Aachen an Lehrstuhl für Energiewirtschaft zu Professor Madlener. Ich hatte in der Zeit bei BCG auch ausschließlich Energiethemen gemacht. Also ich war schon voll im Energiewende-Film und habe das Thema auch geliebt und habe gesagt, ich brauche jetzt nochmal mehr theoretischen Unterbau. Ja, und ich gehe wirklich rein in den Strommarkt. Ich befasse mich mit Wetterprognosen, wie die sich auf Strom Strompreise auswirken durch Solar- und Windstromproduktion. Und bin dann nochmal, habe mich nochmal ein bisschen herausgefordert und bin so tief in, sage ich mal, so Finanzmathematik und Optimierung gegangen, um zu schauen, wie man halt Wind- und Solarkraftwerke im Strommarkt optimiert und betreibt. Und habe das nochmal sehr genossen, aber das war schon so stark aus dem Praxiskontext herausgetrieben. Und hatte einen ganz schönen Zeitdruck, dann auch wieder fertig zu werden und bin dann, habe das irgendwie auch geschafft mit den ganzen Papern und Peer Review und diesen ganzen Geschichten und bin dann halt nochmal für 2 Jahre wieder zurück zu BCG.
Okay, finde ich total spannend. Es kommen gleich 5 Fragen, die parallel, ich versuche sie mal in meinem Kopf abzuarbeiten. Erstmal BCG, ich habe ein paar Freunde, die auch da gearbeitet haben. Freigestellt zu sein heißt, man hat das Wochenende dann frei für die Promotion oder wie muss man sich das vorstellen bei der BCG Group?
Nee, also tatsächlich ist das so ein, ich weiß nicht, ob es das in der gleichen Form noch gibt, aber das nannte sich wirklich Educational Leave, ja, und man konnte dann wirklich vorgesehen 2 Jahre komplett sich freistellen
Ach,
lassen.
komplett stark.
Kriegt sogar noch sag mal, ein bisschen Geld, verspricht halt auch zurückzukommen. Dann habe ich in der Zeit im Prinzip Vollzeit promoviert. Ich habe dann doch einmal die Woche in der Regel für BCG noch Recruiting gemacht, Interviews, aber den Rest wirklich nur promoviert. Habe trotzdem etwas länger gebraucht, habe dann nochmal verlängert. Am Ende waren es, glaube ich, 2 Jahre und 6, 7 Monate. Und
Hauptzeit.
dann in der Tat so die letzten Schritte, ja, die letzten Feedbacks aus Review-Prozessen zu Papern und so, das musste ich dann danach noch fertig bekommen, irgendwie wieder im Job. Ja. Aber so parallel zum normalen BCG-Job promovieren ist, glaube ich, also wenn man da jetzt was vorhat bei der Promotion, ist das, glaube ich, nicht realistisch.
Ja, bin ich bei dir. Das heißt, du hast kumulativ promoviert, hast nicht eine Arbeit abgegeben, sondern hast mehrere Paper geschrieben, die dann in Summe die Dissertationsschrift darstellen.
Ja, genau. Also es gibt so die Lehrstühle, die bekannt sind, dass da viele Berater hingehen, sage ich mal, wo das sehr strukturiert abläuft. Aber ich wollte wirklich Energiewirtschaft und Energieökonomik machen und da gibt es das in der Form oder gab es zumindest nicht. Insofern bin ich da doch ein ganz schönes Risiko eingegangen, weil ich kumulativ promoviert habe und auch relativ hohe Anforderungen hatte, quasi welche Journals und was da alles zurückkommen muss, mit mehreren Veröffentlichungen. Hat dann irgendwie alles hingehauen und ich hatte einfach einen großen Spaß an den Themen. Aber ich muss auch zugeben, danach habe ich auch gemerkt, ich bin eher jetzt der Praktiker, ne? Ich habe das genossen, aber es hat dann auch gereicht.
Das ist aber auch spannend, dass du das jetzt sagst. Du hast mich zweimal so Muster erkennen lassen. Du bist nach London gegangen, um nochmal tiefer einzudringen in die
Ja,
Theorie, dann nochmal nach Aachen und dann nochmal tiefer in die Theorie und dann
ja.
festgestellt, ah, ich bin nicht der Praktiker.
Ja, hast du recht, ertappt, ja. Ich habe, glaube ich, immer so diesen Anspruch, wirklich was ganz von dir zu verstehen. Und ich wusste, die Energiewende ist mein Ding. Das ist ein großes Glück, dass ich das irgendwie relativ früh gemerkt habe. Und dann hatte ich aber auch den Anspruch, wirklich den Strommarkt zu verstehen und wirklich bis auf die Ebene zu kommen, dass ich halt selber auch ein Optimierungsmodell schreiben kann, wie ich jetzt eine Wind- oder Solaranlage im Day-Ahead- und im Intraday-Markt auch vermarkte. Das hat mich irgendwie angetrieben, zu sagen, ich komme bis auf das Niveau, weil ich dann glaube, einfach besser auch wieder rausgezoomt, ja, überlegen zu können, wo liegen große Werthebel, wo liegen große Chancen. Aber als ich das Gefühl hatte, das habe ich soweit verstanden, war dann auch der Reiz irgendwann weg und dann war es auch zugegebenermaßen am Ende der Promotion auch ein bisschen Kampf.
Ja, kann ich nachvollziehen. Aber da sind wir ähnlich. Also ich habe auch immer das Gefühl, wenn ich was checke und Haken dran ist, dann finde ich es langweilig. Also das ist so, weiß ich,
Ja.
ob ich das jetzt im Workshop sagen soll, ich habe das Gefühl, bei meinen Workshops, die mittlerweile echt gut funktionieren und die eigentlich, ich gebe eine Gelinggarantie, dass es halt funktioniert, dass am Ende die Ergebnisse rauskommen, die wir vorher versprochen haben und die alle happy sind. Ach, es langweilt mich selber schon, weil ich weiß, dass es halt so gut funktioniert. Dann denke ich mir, jetzt brauche ich wieder was Neues, wo ich denke, wo ich diesen Reiz habe, dass es vielleicht auch in die Hose gehen kann und dass ich im Grunde mich anstrengen muss. Ich glaube, Hermann Scherer hat mal gesagt, Glück ist ja immer eine Überwindungsprämie. Das heißt, in dem Augenblick, wo du dir sicher sein kannst, dass es funktioniert, spürst du halt diese Genugtuung nicht mehr und dieses Glück, weil du einfach, ja, mehr oder weniger ist klar, dass das funktioniert. Aber nochmal 2 Fragen zu deiner Dissertation.
Ja, schöner Satz.
Genau, es gibt wenig Sätze, die ich mir wirklich genau merke. Meistens bin ich nur so sinngemäß am Zitieren, aber den muss man tatsächlich schon genau drauf haben, weil dann funktioniert der Glück, ist eine Überwindungsprämie. Die Dissertation, hast du dann nur geschaut, wie du praktisch die bestehenden Anlagen dann vermarkten kannst? Oder hast du auch gesagt, okay, nee, keine Südausrichtung beim PV-Park, sondern Ost-West-Ausrichtung oder sowas, dass du auch die Anlagen tatsächlich ein Stück weit mit optimiert hast? Oder was war dein Schwerpunkt dabei.
Nee, das nicht. Also ich bin weniger auf die technische, anlagentechnische Ebene gegangen. Da gab es natürlich Schnittmengen, aber es war eher wirklich auf der Ebene der Preise und der Unsicherheiten. Also was ich im Endeffekt gemacht habe, musst du dir so vorstellen, du handelst ja dann, ich meine, die Regeln haben sich seitdem ein bisschen geändert im Stromhandel, aber du handelst im Prinzip am Mittag Stromproduktions- oder Verbrauchsmengen für den Folgetag, für alle Stunden, und musst eben abschätzen, wie viel wird das sein. Jeweils, wie viel die Solaranlage bereitstellt, das ist wetterabhängig. Und dann beginnt irgendwann der Intraday-Markt. Das heißt, dann kann man die Mengen nochmal tauschen, sage ich mal jetzt vereinfacht ausgedrückt. Und je näher du an das Lieferzeitfenster kommst, also sagen wir mal morgen 14 Uhr bis 14:30 Uhr, desto höher ist deine Wettersicherheit, je näher du dran bist. Aber desto weniger hast du natürlich auch Streuung in der Preisunsicherheit. Das heißt, du hast Chancen und Risiken, früher zu handeln. Und dann habe ich eben rein finanzmathematisch halt hergeleitet, was ist die optimale Handelsmenge zu welcher Zeit, für verschiedene Formen von letztlich Unsicherheit, also so stochastische Modelle, ne? Also und dann optimierst du quasi einfach die Mengen, die du handelst, jetzt mal unabhängig davon, wie die Anlage ausgerichtet ist oder welche Hardware genau verbaut wurde. Also wirklich relativ theoretisch, aber doch ein Input, den zum Beispiel, wenn man jetzt über virtuelle Kraftwerke spricht, ja, oder Direktvermarktung, also diesen Handel von erneuerbaren Energien, ist das eben sehr relevant. Und da gab es so Firmen damals wie hier in Köln, unsere Nachbarn Next-Kraftwerke, die so die Pioniere mit dabei sind, auch bei der Direktvermarktung. Das waren dann so Firmen, die ich natürlich spannend fand und wo ich dann auch immer wieder einen Austausch gesucht habe, und wo ich da die Inspiration auch hatte.
Ja, glaube ich. Und das finde ich aber spannend. Das heißt, man würde nicht am Vortag um 12 Uhr, wenn man praktisch den Day-Ahead-Handel macht, genau das vermarkten, was die Wetterprognose sagt, sondern ich sehe schon, du schüttelst mit dem Kopf, sondern irgendwie 80% oder 110%. Oder gibt es Gründe, warum man manchmal drüber oder manchmal drunter sein sollte?
Genau, da gibt es viele Erwartungen, die dann da reinfließen, die natürlich damit zu tun haben, was erwarte ich erstmal, was der Gesamtmarkt macht, weil du hast dann auch das Thema Ausgleichsenergie danach. Also wenn quasi der Gesamtmarkt falsch liegt, da gibt es ein unterschiedliches Preissignal. Und in der Tat, so ein Modell würde ich dir vorschlagen, ich meine, es ist schon ein paar Jährchen her, deswegen müsste ich auch nochmal reinschauen, aber je nachdem, welche Preisannahmen du in der und welche Preisabweichung im Intraday-Handel du erlebst, würdest du tatsächlich zum Beispiel bewusst zu viel handeln oder bewusst zu wenig handeln. Um dann letztlich eine Optionalität halt im Intraday-Handel zu haben. Und auch, selbst wenn du genau das handelst, was du glaubst, was du irgendwie produzierst, wirst du trotzdem im Intraday-Handel entscheiden müssen, zu welchem Zeitpunkt gleiche ich jetzt neue Erkenntnisse durch das Wetter eben aus. Und da habe ich mir dann quasi die Zeit rein angeschaut, wie war das in den letzten Jahren, wie entwickeln sich die Preise im Verhältnis zu Wetterdaten und daraus dann versucht, quasi so Formeln abzuleiten und auf der Basis einen optimierten Handel zu simulieren.
Okay, spannend.
Genau.
Weil das ja auch extrem von der Liquidität des Marktes abhängig ist. Also welche anderen Akteure wann bereit sind, überhaupt mit dir Handel zu treiben.
Absolut, genau. Das ist dann ehrlicherweise ein bisschen der Reality-Check. Ja. Das war jetzt alles eher auf der rein preis- und optimierungstheoretischen Ebene. Wobei meinem Wissen nach der Intraday-Handel zum Beispiel schon ziemlich liquide ist gerade. Du hast eher Probleme im Stromhandel, wenn du ganz weit in die Zukunft gehst, ne? Was die Liquidität angeht. Aber das habe ich ehrlicherweise dann nicht vertieft berücksichtigt.
Ja, okay, sehr schön. Lass uns auf 100 schauen. Du hast ja gesagt, du hast nach der Abschluss der Promotion nochmal 2 Jahre bei BCG gearbeitet und dann 100 gegründet. Was hat dich dazu gebracht, das zu gründen? Also sprich, was hat dich da irgendwie, ist immer schon getriggert, irgendwie selbstständig zu sein oder ein eigenes Unternehmen zu haben? Oder gab es da irgendwie einen Moment, wo du gesagt hast, okay, jetzt muss es soweit sein?
Ja, also ist eine Kombination. Also einerseits war auf jeden Fall immer meine Motivation, wie man so schön sagt, Impact zu haben. Und das war auch eine Kernmotivation, sich so stark mit der Energiewende zu befassen, weil es trägt bei, im besten Fall zur Emissionsvermeidung. Es ist aber auch ein total politisches Thema. In Ländern wie Haiti, ja, wo mein Vater her ist, ist es auch ein Thema, Leuten aus der Armut zu helfen durch Energiezugang, ja, durch Solaranlagen etc. Insofern fand ich das immer ein sehr tolles Anliegen und hatte ehrlicherweise dann einfach irgendwann bei BCG in den Beratungsprojekten nicht das Gefühl, wirklich zur Energiewende beizutragen, auch wenn ich Energiewendeprojekte gemacht habe. Was dann wirklich damit passiert ist, ja, bei den Kunden, hat viel Spaß gemacht, waren tolle Projekte, aber man hat nicht so diesen direkten Hebel. Und man spürt auch nicht so direkt, was jetzt wirklich bei rauskommt. Das war so der eine Faktor. Ja, ermutigt hat mich dann zusätzlich, denke ich, auch die Tatsache, dass mein Vater eben auch der hat Medizin gemacht, hat sich auch selbstständig gemacht mit Dialyse. Daher war das für mich auch von zu Hause aus total normal, dass man so ein Risiko geht, dass man irgendwie große Kredite aufnimmt, dass man sehr viel arbeitet, um da seine Geschichte aufzubauen. Insofern hatte ich auch nie die Berührungsängste. Und so diese Impact-Motivation mit einem gewissen Grundvertrauen, so würde ich es mal nennen, hat sich dann irgendwann, ja, kam dann irgendwann ein Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt ist der Zeitpunkt. Ich habe tatsächlich mit zwei Ex-Kollegen über das Thema sinniert, an Wochenenden angefangen, das vorzubereiten. Und dann war klar, dass die beide nicht mitmachen würden, sondern dass die bleiben würden. Und dann habe ich aber gesagt, ich starte es jetzt dann tatsächlich einfach selber, gehe raus.
Okay. Und die beiden, die hatten sich an die Gemütlichkeit bei BCG gewöhnt, dass man da einen sicheren Arbeitgeber hat und jede Woche irgendwie 80 Stunden arbeiten kann, weil wahrscheinlich ist es ja arbeitsmäßig bei BCG jetzt nicht unbedingt entspannter als in der Selbstständigkeit.
Ja, ich glaube, dass ja entspannter ist es nicht. Du hast natürlich, wenn du einmal verstanden hast, wie du auch dich gut in so einer Firma entwickelst, sag mal, eine höhere Job- und Einkommenssicherheit. Muss man auch fairerweise sagen, auch obwohl wir da alle irgendwie erst Ende 20, Anfang 30 waren, kann man sich natürlich auch da schon an gewisse Einkommensniveaus gewöhnen. Ich bin da natürlich erstmal von sehr, sehr viel Einkommen auf null und habe alles Ersparte da reingesteckt. Und das ist, glaube ich, nicht für jeden was, ja. Und da kommt tatsächlich genau dieses Thema her, dass ich das auch von zu Hause irgendwie kannte. Und ich habe da schon auch, kann das auch gut verstehen, dass das für manche Leute total abschreckend ist. Total riskant wirkt. Ich habe immer gedacht, mit der Bildung und all den Möglichkeiten, was soll eigentlich schon passieren? Ne? Aber ich kann das total verstehen, dass es das nicht für jeden was ist. Und ich glaube, rückwirkend ist es besser so, weil man muss wirklich sich damit super wohlfühlen, diesen Sprung zu machen. Ne? Ich glaube, sonst ist es sozusagen der Anfang vom Verderben, auch in so einer Gründergruppe.
Das glaube ich. Du hast deinen Vater jetzt schon erwähnt, der als Dialysearzt da durchgestartet ist in Deutschland. Du hattest im Vorfeld gesagt, dass deine Eltern dir eine Offenheit für Gegensätze beigebracht haben. Das finde ich spannend. Also wo lebst du das heute noch in deiner aktuellen Lebenswelt und Arbeitswelt aktiv aus?
Ja, also in der Tat. Ich glaube, ne, allein wenn du mich anschaust, meine Mutter ist sehr hell, mein Vater ist sehr dunkel. Ich bin da eher genau in der Mitte und ich mag einfach Vielfalt. Ich versuche auch darauf zu achten, wenn man zum Beispiel allein das Führungsteam hier anschaut, dass es wirklich bunt ist, dass sehr unterschiedliche Backgrounds zusammenkommen. Das ist so der eine Aspekt. Ich glaube auch immer in der Gründerrolle, im Idealfall schafft man auch immer diesen Gegensatz zwischen ich bin extrem optimistisch und überzeugt davon, Erfolg, dass wir Erfolg haben. Auf der anderen Seite, ich bin aber auch total offen dafür, für Feedback und die Schwächen zu hören von dem, was wir hier tun. Das sind so die Spagate und die Gegensätze, die ich, glaube ich, jetzt in der aktuellen Rolle habe. Ne? Und ansonsten ist für mich einfach ein kulturelles Thema. Also ich mag Basketball und Hip-Hop und den ganzen Teil. Ich mag es aber auch total irgendwie, ich sag mal, das eher kölsche Leben hier zu haben. Insofern versuche ich das auch in der Freizeit irgendwie zu verknüpfen.
Sehr cool, sehr schön. Lass uns mal jetzt auf euer Geschäftsmodell schauen bei 100 Energie und erklär gerne nochmal, wie sich 100 Energie jetzt in 100 insgesamt einbettet. Das hast du mir im Vorgespräch kurz gesagt, dass es ja nicht nur 100 Energie gibt, sondern es eine ganze 100 Firmenfamilie mittlerweile gibt, die da ringsherum gewachsen ist.
Genau, also ich meine, wenn man jetzt auf die Leute schaut, die bei uns sind, das sind mittlerweile tatsächlich fast genau 100, dann arbeiten die alle bei 100 Energie. Ja, das ist schon die relevante Firma, man könnte auch sagen die Betriebsgesellschaft. Das heißt, hier betreuen wir die MieterInnen, die Stromkunden, hier kaufen wir Strom ein und handeln, hier gewinnen wir neue Immobilieneigentümer und Gebäude als Kunden und Projekte. Aber wir machen eben auch fast bei allen Projekten mittlerweile die Finanzierung der Technik, die wir in die Gebäude bringen, also PV-Anlagen, Smart Meter. Dafür haben wir wiederum Projektgesellschaften, in denen diese Anlagen dann liegen. Das hat einfach den Grund, dass es auch wie in der Immobilienwelt, dass man halt, ich sag mal, die Assets, also die Hardware selber in eigene Gesellschaften legt, damit man dort eben auch eine eigene Finanzierung dann machen kann mit Banken zusammen. Und das sind mittlerweile allein schon, ich glaube, jetzt drei Gesellschaften. Und dann gibt es eben auch noch Dachgesellschaften. Wir haben eben auch Anfang letzten Jahres einen Deal gemacht, einen starken englischen Investor reingeholt, Infrastrukturfonds, und mit dem eben auch nochmal so eine Übergesellschaft aufgebaut, um halt potenziell auch weitere Geschäftsbereiche, benachbarte Geschäftsbereiche eben auch da rein zu investieren. Deswegen ist das mittlerweile etwas vielschichtiger. Die Menschen sind aber im Endeffekt alle bei 100 Energie.
Okay, sehr schön. Und im Kern ist euer Geschäftsmodell, der tatsächlich dieses Thema Mieterstrom in die Breite zu bringen. Ich kenne Mieterstrom deswegen so unfassbar gut, weil ich damals, wann fing das denn an? 2017 oder was? 18, ich weiß gar
Genau,
nicht mehr, weil das
ja.
die Ecke war, das von Hand ausgerechnet hat, weil unser EDM damals Robotron nicht in der Lage war, das abzubilden und wir es alles von Hand berechnet haben. Und irgendwann hatte ich es echt raus, wie es geht. Und es wurde und wurde aber nicht also aufwandsärmer. Jetzt bin ich mal gespannt. Ihr habt das wahrscheinlich alles automatisiert, digitalisiert und da ist keiner mehr mit der Excel-Tabelle dabei, irgendwas nachzuziehen, oder?
Ich hoffe,
Ja, das könnte ich jetzt sagen, das wäre aber nicht ganz die Wahrheit. Also es ist nach wie vor ein sehr komplexes Thema. Wenn du mal die ersten Präsentationen dir anschauen würdest, damals vom Start, 2017 habe ich eben angefangen, da hatten wir schon eigentlich eine größere Gesamtvision. Die Idee war zu sagen, pass auf, die Immobilienwirtschaft, die wird immer mehr Dekarbonisierungsdruck bekommen vom Regulator, aber auch von den Investoren. Die Banken werden sagen, hey, die Immobilien, die ich finanziere, die müssen CO2-frei sein. Und der beste Weg, der kosteneffizienteste Weg dahin wird sein, zu elektrifizieren. Das heißt, dafür zu sorgen, dass wir letztlich von Gas, Öl auf die Wärmepumpe gehen, dass wir vor Ort günstigen Strom produzieren, potenziell auch noch zusätzliche Einnahmen haben durch das Laden von E-Autos und dass wir dadurch es schaffen, dass wir die Gebäude CO2-frei in Betrieb bekommen, ohne jetzt unbedingt alles zu sanieren, ja, also jede Fassade neu zu machen und so weiter. Wenn man einfach den Strom günstig genug und sauber genug in die Wärmepumpe bringt. Das war schon damals die Startvision. Und dann war die Frage, okay, wie kommen wir jetzt da rein? Da war die Philosophie, Mieterstrom kommt jetzt, die Dächer sind alle noch frei. Es ist mutmaßlich leichter, erstmal über die Solaranlage zu kommen, anstatt die bestehende Heizung zu ersetzen, wenn eigentlich kein Immobilienunternehmer jetzt da die Notwendigkeit noch sieht, weil 2017 gab es sehr wenig ESG und sehr wenig regulatorischen Druck. Und das Gas war sehr billig.
Oh ja.
Und von daher haben wir gesagt, wir kommen über Mieterstrom. Wir bringen PV-Anlagen auf die Dächer, wir pachten die Dächer, bringen Messtechnik rein. Und es ist komplex geblieben. Wir haben ein paar gesetzliche Vereinfachungen jetzt unter der letzten Regierung bekommen, haben da auch viel versucht, viel, ja, wie soll ich sagen, Werbung für gewisse Maßnahmen zu machen, die auch umgesetzt wurden. Aber du hast natürlich nach wie vor komplexe Prozesse. Du hast sehr viele Energiedaten, die du verarbeiten musst. Du hast Bilanzierungskomplexität. Also das, was du schilderst, wo du da auch in den Untiefen unterwegs bist, du findest auch heute noch kein Standardabrechnungssystem, ehrlicherweise, da draußen oder kein Standard-Marktkommunikationssystem. Wir haben deswegen sehr viel selber entwickelt, in der Tat. Am Ende gibt es aber auch immer noch viel Klärungsaufwand mit den Netzbetreibern. Da läuft jetzt nicht alles automatisiert. Selbst wenn wir das alles bei uns so machen würden, dann hättest du immer noch die Situation, dass du ja da draußen auch Counterparts hast, mit denen es einfach gewisse Dinge immer noch abzustimmen gibt. Aber immerhin schaffen wir es mittlerweile. Wir haben jetzt ungefähr 3000 Gebäude unter Vertrag, also schaffen wir es schon für eine sehr relevante Zahl von Objekten, das Ganze auch abzuwickeln
Okay.
und stark zu wachsen.
Sehr schön. Das heißt, bei diesen 3000 Gebäuden, wer ist denn euer Kunde? Ist das wirklich der Immobilienbesitzer? Ist das im Idealfall irgendwie eine Wohnungsbaugesellschaft, eine Genossenschaft oder sowas, wo ihr denn auf einmal, keine Ahnung, 100 Gebäude auf einmal nach dem Standard ausrüsten könnt? Oder seid ihr da offen für alle?
Nee, das war eine der wichtigsten Erkenntnisse über die Zeit, dass man sich da wirklich fokussieren muss und dass Immobilienwirtschaft und Wohnungswirtschaft nicht gleich Wohnungswirtschaft ist, sondern dass da Riesenunterschiede gibt. Und insofern sind wir sehr fokussiert mittlerweile auf Genossenschaften und kommunale Wohnungsunternehmen, die typischerweise sowas im Bereich 1000 Wohneinheiten und mehr haben. Unser klassischer Kunde hat so 2, 3, 4.000 Wohneinheiten. Es können auch mal welche sein, die unter 1000 haben, aber Wohneigentümergemeinschaften oder private Vermieter betreuen wir nicht. Und das liegt einfach daran, dass du halt den Hauptaufwand am Anfang hast, ja, das Modell miteinander abzustimmen, den Vertrag zu klären. Und wie du sagst, ist es dann so, dann kriegst du besser 50 oder 100 Objekte auf einmal und kannst auch weiter miteinander wachsen über die Jahre. Bei Sanierungen, bei Neubauten etc., weil sich dann der Aufwand einfach viel mehr lohnt und man natürlich auch einen größeren CO2-Hebel hat. Insofern fokussieren wir uns auf diese Kunden. Und dann gibt es dahinter natürlich noch die MieterInnen, die letztlich den Strom abnehmen. Das heißt, das ist dann die zweite Kundengruppe, mit der wir dann das eigentliche Geld verdienen.
Ah, okay, das heißt, ihr habt dann die, und aber müssen alle Mieter und Mieterinnen und Mieter mitmachen im Gebäude oder haben die nach wie vor die Wahlfreiheit? Dass die manche ja und manche nein und ihr im Grunde dann nur die bedient, die mitmachen und die anderen, die haben dann bei, keine Ahnung, Vattenfall oder E.ON woanders ihren Stromliefervertrag, oder?
Das ist genauso. Also die Verträge, die wir direkt mit der Wohnungsgesellschaft abschließen können, das sind die Verträge über den allgemeinen Strom, über Wärmepumpen, über Ladesäulen, also alles, was zentral orchestriert wird. Das machen wir immer. Und bei den MieterInnen jeweils ist es so, dass die die Wahlfreiheit haben. Ungefähr die Hälfte macht mit. Natürlich auch ein bisschen abhängig von Regionen und in anderen Faktoren. Im Neubau machen fast alle mit. Es gibt gewisse Regionen, wo es im Bestand erstmal schwierig ist. Da kommt man erstmal nur auf 25, 30% und muss sich dann weiterarbeiten.
Okay, was sind da die Faktoren? Ist das regional, dass, keine Ahnung, Süddeutschland nicht so gern mitmacht und Norddeutschland ist offen oder genau andersrum oder keine Ahnung?
Ja, ich meine, es gibt ja dieses sehr unschöne Wort der strukturschwachen Regionen, aber es ist natürlich schon so, dass wenn jetzt, ich sag mal, in Köln-Sülz jetzt hier für eine Genossenschaft das umsetzt, dann ist das so, dass die wahrscheinlich schon die letzten 3 Jahre danach geschrien haben, Solar zu kriegen und alle sehr ökologisch orientiert sind und sich jetzt total freuen. Ja, und dann gibt es vielleicht auch Regionen, wo Leute eher skeptisch sind oder ja, Vorbehalte haben oder vielleicht auch gewisse Regionen, wo die Leute sich mit ihrem Stadtwerk sehr verbunden fühlen und sagen, ich will jetzt nur beim Stadtwerk bleiben. Auch das gibt es.
Okay. Kooperiert ihr denn auch mit den Stadtwerken an manchen Stellen oder gibt es da eigentlich keine Möglichkeit der sinnvollen Zusammenarbeit?
Wir tun das in Ausnahmefällen. Also wir wollten das früher wesentlich mehr. Wir haben gesagt, okay, wir machen eher so eine Art White Labeling oder so ein Enabling-Modell. Das kreiert aber zu viel Schnittstellen. Du hast die Komplexität vorhin angesprochen. Wenn dann noch mehrere Spieler drin sind, dann wird es einfach unbeherrschbar und dafür reicht auch die Marge nicht. So ehrlich muss man sein. Deswegen versuchen wir das schon sehr integriert zu machen. Aber wir haben Partnerschaften. Hier in Köln zum Beispiel Rheinenergie ist Kunde von uns. Wenn die Rheinenergie Wärmeanlagen baut für neue Quartiere, dann ist typischerweise auch die Anforderung, auch PV-Mieterstrom mitzumachen. Und dann bringen wir die Mieterstromexpertise und das Smart Metering mit. Und so kooperieren wir. Wir haben auch eine Partnerschaft mit der GTEC, ist ein sehr großer Wärmekontraktor, Joint Venture sogar. Und genau, also das machen wir vereinzelt, aber jetzt in der Fläche mit den Stadtwerken zu kooperieren, da fehlt noch so ein bisschen das Modell, was wirklich am Ende aufgeht. Da arbeiten wir eher integriert.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Die GTEC war auch schon hier im Podcast, der Hajo Hobst, der aber mehr tatsächlich aus dem Großanlagenbereich gesprochen hat. Und die GTEC ist ja mittlerweile auch so ein bisschen aufgeteilt, wenn ich es richtig mitbekommen habe, dass ein Teil jetzt zur BP rübergegangen ist und ein Teil noch da geblieben ist. Sehr schön. Ihr habt euch ja ganz besonders 4 SDGs, also Sustainable Development Goals, verschrieben, nämlich Gender Equality, Affordability and Clean Energy, Industry, Innovation and Infrastructure und Sustainable Cities and Communities. Wie lebt ihr das? Hängt ihr an der Wand und ihr guckt da immer drauf? Ist das was, wenn ihr die Strategie entwickelt, dass ihr versucht, die darauf auszurichten? Oder ist das was, keine Ahnung, was jeder in seinem Portemonnaie bei sich hat und da ab und zu mal den Alltag begleitet? Wie macht ihr das, so ganz profan gefragt?
Ja, ich glaube, also wir arbeiten jetzt weniger mit, wie soll ich sagen, mit Ritualen oder mit Symbolen, sondern es geht eher darum, wirklich, dass wir zum einen einen Kompass haben, was wir für eine Art von Geschäft machen und was wir für eine Art von Geschäft eben auch nicht machen und natürlich vor allem, wie wir auch rekrutieren und auch unser Team führen, ne? Das heißt ganz konkret, ich meine, Sustainable Cities, Affordable Energy, Clean Energy, das ist im Kern unser Produkt. Insofern brauchen wir da, glaube ich, gar nicht jetzt groß uns etwas hier hinzuschreiben oder zu finden, sondern alles, was wir tun, ist darauf ausgerichtet, dass wir CO2 in Gebäuden reduzieren. Wir sind viel in den Städten, wir machen die Energie auch bezahlbarer. Das ist für uns ein Prüfstein. Also würden wir jetzt etwas tun, womit wir deutlich mehr im Gebäude einnehmen, wo aber letztlich dann die MieterInnen einen Nachteil von haben, weil sie irgendwie draufzahlen müssen oder die Energie ist nicht sauber. Das sind dann genau die, genau da kommen dann diese Kriterien zur Anwendung, dass wir sagen, nee, das machen wir nicht, sondern für uns ist immer der Maßstab, es ist affordable und es ist eben CO2-frei.
Ja, wie
Ja,
macht ihr das denn
und
mit der Reststromlieferung eigentlich? Weil ihr werdet ja nicht vom Dach 100% des Gebäudes decken können. Im Sommer wahrscheinlich, hoffe ich mal. Im Herbst vielleicht manchmal und im Winter definitiv nicht. Wie macht ihr das?
genau, also natürlich auch im Sommer nicht, wobei jetzt natürlich mit Batteriespeichern, die jetzt immer mehr dann auch reinkommen, wird das zukünftig besser möglich sein, aber auch da gibt es nachts Stromverbrauch. Von daher, wir haben einen eigenen Bilanzkreis oder einen Subbilanzkreis, wir handeln Strom und natürlich kaufen wir auch dann Ökostrom ein und führen ihn zu. Natürlich ist mir klar, dass das erstmal ein bilanzielles Thema ist, wir sind da vom Netz abhängig, aber das ist trotzdem so, dass wir eben dann Ökostrom dazu kaufen und rund um die Uhr Strom liefern. Und
Okay.
ja, Gender Equality ist jetzt mal so ein Beispiel, um das auch so offen zu sagen. Ich meine, in Summe in der Firma sind wir deutlich, deutlich weg von 50-50. Wir haben sehr viel technische Berufe hier. Es ist immer ein wichtiger Gradmesser, wir messen es. Auf der anderen Seite, wir haben jetzt quasi so eine Führungsebene etabliert. Das sind mit mir 5 Leute. Und bei der Besetzung dieser 4 Rollen war das für mich eben schon ein sehr, sehr wichtiger Faktor, darauf zu achten. Auch wenn du natürlich deutlich mehr männliche Bewerber bekommst als weibliche. Im Endeffekt haben wir aber jetzt hier genau, zumindest bei den anderen 4, eben die Verteilung von 50-50. Das ist einfach was, wo wir dann sagen, wir lassen es auch mal im Recruiting-Prozess mehr Zeit, um die Chance zu erhöhen, dass wir einfach mehr BewerberInnen bekommen. Aber am Ende ist das Wichtigste immer die CO2-Ersparnis. Das steht über allem. Und dem ordnen wir dann auch die anderen Faktoren unter, wenn es hart auf hart kommt.
Okay. Was sind wenig Führungskräfte bei 100 Menschen? Fünf, das ist ja
Nee,
mit
es sind
20
mehr.
oder?
Es gibt noch eine zweite Führungsebene,
Ach
ne?
so,
Also das
okay,
ist
gut.
sozusagen quasi eine Art Geschäftsführung.
Okay, sehr gut, dann passt es wieder. Ihr habt ja auch mehrere Smart Meter wahrscheinlich im Einsatz bei euch. Und da wäre auch die Frage, sind das eure eigenen? Geht ihr da auf mit Netzbetreiber Smart Meter rein oder wie organisiert ihr das? Weil da gibt es da wahrscheinlich unterschiedliche Rollout-Geschwindigkeiten in Deutschland, die alle nicht
Ja.
schnell sind, aber wie macht ihr das?
Unterschiedlich langsam ein Schneckenrennen. Ja, also in der Tat, ne, das ist so ein genau so ein Beispiel. Da wäre es natürlich, also in der naiven Vorstellung, die ich da 2016 hatte, habe ich gedacht, der Rollout beginnt jetzt. Ich hatte eins meiner letzten Projekte war noch mit der Thüger Stadtwerke-Gruppe bei BCG, sehr viel Smart Meter Rollout-Vorbereitung gemacht. Und dann dachte ich, ja, jetzt geht das los und dann können wir auf der Infrastruktur aufsetzen. Ja, und natürlich ist es anders gekommen und deswegen, ich würde liebend gerne da mit grundzuständigen Messstellenbetreibern kooperieren als 100, aber das funktioniert leider nicht. Also zum einen die Zähler dann reinzubekommen, die Gebäude, aber noch viel wichtiger, die Energiewerte dann auch richtig zu bilanzieren. Du musst ja dann auch schauen, welche MieterInnen sind gerade Teil unserer Versorgung, welche nicht. Du musst das voneinander abgrenzen, 15 Minuten scharf. Deswegen arbeiten wir mit wettbewerblichen Messstellenbetreibern zusammen. Wir sind auch selber mittlerweile wettbewerbliche Messstellenbetreiber, haben aber auch enge Partnerschaften und mittlerweile ein Team von, ich glaube, es sind allein von dem, was 100, die hier sind, ungefähr 15 Leute, die nur Metering machen, ne? Und vor allem auch Metering-Datenverarbeitung machen. Ist eine riesen Herausforderung und mit das Entscheidendste bei dem ganzen Thema. Insbesondere, wenn jetzt noch Energiemanagement dazu kommt, Batteriespeicher. Also du musst ja immer in Echtzeit wissen, wo fließt der Strom im Gebäude gerade hin. Ja, da ist es so, dass wir stark auf uns und auf unsere engsten Partner eben gestellt sind, um das zu bewerkstelligen.
Gibt es da irgendeine Priorisierung zwischen dem, ich habe den Begriff jetzt gehört, Komfortstrom, also der in Wohnungen verbraucht wird, und dem Heizstrom, der dann praktisch für die Wärmepumpe vielleicht verbraucht wird, und dem Strom, der in der Wallbox dann gebraucht wird? Oder ist das alles gleich und wird ratierlich aufgeteilt und da gibt es keine Priorisierung? Wie macht ihr das?
Sehr spannende Frage, können wir beliebig tief abtauchen, aber tatsächlich ist es so, dass wir den Solarstrom, den wir haben, in Objekten, wenn es jetzt auch eine Wärmepumpe gibt oder Ladesäulen, priorisiert den MieterInnen zuführen. Das ist eine Kaskade dann, alles virtuelle Kaskade mit einem virtuellen Summzählerkonzept. Und der Hintergrund ist, dass die Wärmepumpen und die Ladesäulen auch vergünstigten Strom aus dem Netz bekommen. Ja,
Stimmt.
als steuerbare Verbrauchseinrichtung. Deswegen macht es für uns eben Sinn, wenn wir den Netzstrom eh brauchen, den prioritär dann an diese zu führen und die MieterInnen hauptsächlich mit dem Solarstrom zu versorgen.
Ja, verstehe ich. Und wenn was über ist, dann geht das in die mit rein, aber wahrscheinlich ist.
Genau.
Na gut, im Sommer ist vielleicht manchmal was über, aber das würdet ihr wahrscheinlich dann ja auch mit einer kleinen Batterie dann in die Nachtstunden für die Haushalte schieben, oder?
Ja, das ist jetzt das große Thema, was wir jetzt eben ausrollen in diesem Jahr. Bisher haben wir fast alle Anlagen ohne Batteriespeicher ins Feld gebracht. Aber jetzt sind wir einfach von den Kosten der Speicher, von den Preisbewegungen an dem Punkt, wo wir eben genau das vorbereiten. Und dann ist es, wie du sagst, speichern für die Nacht. Aber natürlich ist die Wärmepumpe auch ein wichtiger Kunde der PV-Anlage und des Speichers, zumindest für die Warmwasseraufbereitung. Im Winter ist ja dann eh weniger Solarstrom verfügbar. Dann kann ich aber den Batteriespeicher auch wiederum nutzen, um günstig Netzstrom zu beziehen. Ne? Also auch das geht ja in Zeiten, wo der eben billiger ist.
Korrekt, mache ich ja auch. Also ich bin ja Tipperkunde und habe ja die Börsenpreise zu
Ja.
Hause, mache genau das Spiel. Das heißt, ich habe immer die zwei günstigsten Stunden im Winter, wo ich dann meine Batterie voll mache und die anderen 22 Stunden dann daraus zehre. Da ist aber tatsächlich für euch die Frage, ob es nicht wirtschaftlicher ist, thermische Speicher zu nutzen, wenn ihr die Wärmepumpe installiert habt, weil der ist ja rein vom Investor wieder günstiger und auch von der gut, Betriebskosten sind fast null bei beiden, aber vom Investor ist der, glaube ich, günstiger.
Absolut, super Punkt. Also am Ende ist es wahrscheinlich oft beides. Heute ist die Realität von 3000 Objekten unter Vertrag, haben wir, wenn ich das ungefähr richtig sage, gerade so 100, 120 Wärmepumpenverträge. Das heißt, ne, wir sind noch bei der Durchdringung relativ niedrig und diese Wärmepumpen werden heute von unseren Immobilienkunden selber geplant und mitgebracht. Also wir sind hier quasi Empfänger der Information, dass da eine Wärmepumpe reinkommt. Oft passiert das auch gleichzeitig zur PV-Anlage im Rahmen von der Sanierung. Aber wir sind jetzt aktuell noch nicht in der aktiven Handlung, dass wir den Umstieg auf die Wärmepumpe eben anbieten und umsetzen. Das ist eben eins der großen Entwicklungsthemen, wo wir jetzt dran sind, dass wir sagen, genau wie wir die PV-Anlage mitbringen und den Zähler, die smarten Zähler mitbringen, können wir auch die Wärmepumpe mitbringen. Und dann sind wir auch in der Position, was du ansprichst, die Pufferspeicher, die thermischen Speicher eben so auszulegen, dass wir sie auch noch besser die Wärmepumpe optimiert betreiben können, auch wenn kein Batteriespeicher da ist. Ja. Das ist aber gerade noch nicht die Realität.
Über den Daumen, wie viel Prozent vom Stromverbrauch jetzt mal im Gebäude ohne Wärme, ohne Mobilität könnt ihr abdecken? Weil natürlich im Einfamilienhaus sagt man ja immer, keine Ahnung, wenn es gut läuft, geht es in Richtung 50% oder sowas, kann man da ja gar nicht erreichen, weil ja die Dachfläche im Verhältnis zu den darunterliegenden Wohnungen viel kleiner ist. Wo seid ihr normalerweise? 20, 30% oder wo kommt ihr da raus übers Jahr?
Ja, das stimmt einerseits, was du sagst. Andererseits, wenn du bedenkst, dass ungefähr die Hälfte der Leute mitmacht, kommst du wieder auf einen Faktor, der ähnlich ist. Das bedeutet, unsere Anlagen sind mittlerweile, wir können auch recht groß bauen. Wir bauen auch, nutzen auch die verfügbare unverschattete Dachfläche auch wirklich komplett, weil die Grenzkosten für jedes weitere Modul, wenn wir eh da das Gerüst haben, sind so niedrig. Insofern kommen wir schon so auf einen Faktor ja, von 2, maximal, sag ich mal, 3 Kilowatt pro Verbraucher. Und dann können wir schon in Richtung von so 50% kommen. In der Regel ist aber eher 40.
Okay.
Autarkie,
Gut.
genau.
Ja,
Und
verstehe ich.
klar, das lässt sich dann mit der Batterie nochmal steigern und es ist total unterschiedlich. Wir versuchen aber, das ist genau dieser Kniff. Ja? Ich glaube, viele, die sowas Ähnliches machen wie wir, die denken dann, jedes Gebäude ist anders und ich plane für jedes Gebäude neu. Natürlich planen wir die Anlagen dann im Detail auf pro Gebäude. Aber wir versuchen immer, gewisse Prinzipien zu verfolgen und zu standardisieren, damit wir einfach Geschwindigkeit haben. Und am Ende zu sagen, die Überschussstrommengen, die können wir auch in der Direktvermarktung dann anderen Gebäuden zuführen, im Bilanzkreis nutzen, anstatt jetzt immer pro Gebäude ganz individuell auszuplanen, was jetzt hier perfekt wäre. Lieber auf Geschwindigkeit und Standard setzen.
Ja, Geschwindigkeit, da komme ich automatisch auf das Thema, wie heißt das Ding, Modernisierungsrate oder
Ja.
die ist in Deutschland ja tendenziell mit einem knappen Prozent einfach zu niedrig. Ist das auch deine Einschätzung? Oder sagst du, nee, wenn sie schon mal wieder Strom haben, dann ist ja schon mal ein bisschen was gerettet, aber wahrscheinlich ist ja ein viel Teil, also eine große Zahl eurer Gebäude rein sanierungstechnisch auch nicht auf dem besten Stand, sondern da müsste man wahrscheinlich auch was machen, aber es ist nicht euer Geschäftsmodell, oder?
Es ist nicht direkt unser Geschäftsmodell, aber unser Anspruch ist eben, eine Alternative zu bieten. Denn es ist ein Riesenproblem, was du ansprichst. Und ich würde es mal so unterteilen. Es gibt die ganz, ganz schlecht, energetisch ganz schlechten Gebäude in den niedrigsten Effizienzklassen. Da wird man ran müssen. Und da gibt es dann Ansätze, wie jetzt zum Beispiel serielle Sanierung, was auch einige PropTechs ja machen, um zu versuchen, das irgendwie schneller und günstiger hinzukriegen. Aber dann hast du das Gros der deutschen Gebäude in den Klassen eigentlich C, D, E, wo vor ein paar Jahren fast jeder Eigentümer noch gesagt hätte, bevor ich das saniere, macht das keinen Sinn mit der Wärmepumpe. Und da sind wir heute eigentlich weiter. Da wissen wir mit der Wärmepumpentechnologie, die wir haben, wenn ich dann die Stromversorgung der Wärmepumpe optimiere durch den Handel von günstigem Börsenstrom mit Batterie, mit thermischen Speicher, dann komme ich auf einen Durchschnittspreis für die Stromversorgung der Wärmepumpe, wo ich eigentlich nicht viel sanieren muss, um trotzdem die Heizkosten im Griff zu haben. Und das ist genau das, was wir jetzt eigentlich angehen, ne? Dass wir sagen, diese Eigentümer, die können nicht bei 5.000 Wohnungen, 60, 70, 80 Quadratmeter und Kosten von 1.000, 1.500 Euro pro Quadratmeter Sanierungskosten, das schaffen die gar nicht. Das sagen die auch alle, die wissen gar nicht, wie sie dafür das Kapital aufbringen sollen, ohne dass die Mietkosten explodieren. Und dann sagen wir, dann fokussiert euch doch auf das Schlechteste. Und das, was schon okay ist, wo der Wohnkomfort gut ist, wo der Zustand der Gebäude in Ordnung ist, da gehen wir rein über die Elektrifizierung. Und das ist eigentlich unser Ziel, auf das wir hinarbeiten.
Okay, also habt ihr doch den großen Hebel dann mit dem, was ihr macht.
Dann haben wir den großen Hebel und dann musst du im Zweifelsfall vielleicht mal Fenster tauschen oder ein paar Heizkörper, aber du kannst die Fassade und die Kellerdecke und so weiter, die sind gut genug.
Sehr schön.
Und die Erkenntnis ist jetzt auch in der mobilen Wirtschaft da. Also es war vor 2, 3 Jahren bei den technischen Leitern echt noch ja, ein ganz abstruser Gedanke und das hat sich gewandelt und auch die Verbände, die Immobilienverbände, positionieren sich da jetzt deutlicher, dass sie sagen, lass uns doch auf den CO2-Fußabdruck schauen und das Thema der Effizienz der Gebäudehülle etwas weniger streng auslegen, damit wir einfach schneller vorwärts kommen.
Ja, ich habe letztens beim Bäschereaufhängen ein Video vom Hans-Peter Dürr gesehen, der ist ja früher, ist leider schon verstorben. Max-Planck-Institut München oder was er da Direktor war, weiß ich, nee, was Max Planck?
Sich gar nicht.
Und der hatte gesagt, einen spannenden Gedanken, dass wir natürlich Treibhauseffekte und sonst wie haben, aber auch tatsächlich die Menge an Energie, die wir nutzen. Und da hat er tatsächlich alles über einen Kamm geschoren, egal ob erneuerbar, fossil oder Uran oder was auch immer. Da sind wir mit zu vielen Energiesklaven unterwegs. Und ich ertappe mich selber auch häufiger dabei an den Gedanken, der kam jetzt gerade hoch, dass ich im Sommer ganz viel mit dem Elektroauto abfahre, weil ich denke, ach, hast ja den Strom, wenn du das irgendwo einsparst, kriegst du nichts für, fährst du halt mit dem Auto zur Vorlesung, obwohl der Zug ja auch noch parallel fährt. Und ich dann aus Bequemlichkeit mir manchmal einen Termin dahin lege, wo ich denke, okay, du musst ja mit dem Auto fahren, geht ja gar nicht anders. Und ich dann praktisch mich selber erwische, dass ich in diesen Phasen verschwenderischer werde. Und den hatte ich jetzt auch gerade, diesen Gedanken wollte ich aber aussprechen. Natürlich gebe ich dir recht, es macht auch nicht Sinn, weil wir kommen ja in Deutschland gar nicht hinterher, alles zu dämmen. Und es ist ja auch da wieder ein sowohl energetischer, aber auch natürlich ein stofflicher Aufwand, diese ganzen Dämmstoffe herzustellen. Und da ist man sich auch nicht abschließend sicher, ob die alle so ganz perfekt sind, die bei uns da an die Wand kleben, weder für Mensch und Natur. Und gleichzeitig ist der Gedanke da, dann geht das Thema Effizienz natürlich ein Stück weit in den Hintergrund, richtig, oder?
Ja, ich bin bei dir. Ich würde auch gar nicht sagen, dass es darum geht, das absolut zu ersetzen, sondern es geht aus meiner Sicht eher darum, es zeitlich zu entkoppeln. Also, weißt du, du stellst dir vor, du hast jetzt ein Portfolio und du bist bis 2045 klimaneutral. Das ist die Roadmap letztlich, die diese Unternehmen haben. Und die haben begrenzt Kapital. Die müssen, und das Thema, hier sind wir wieder bei Bezahlbarkeit. Die müssen natürlich auch auf die Mieten und die Modernisierungsumlagen achten. Gerade Genossenschaften, was ich sehr gut finde, verstehen sich auch da in der Pflicht, die Mieten bezahlbar zu halten. Und du kannst dann die CO2-Freiheit von der Effizienz entkoppeln. Wenn du sagst, ich gehe erstmal raus und tausche die Heizung und elektrifiziere und die Modernisierung, die ziehe ich halt Schritt für Schritt nach. Ja, und das löst aber diese Geschwindigkeitsblockade, die du aktuell hast. Der Ansatz war, ich muss immer alles in einem großen Wurf machen. Und dann bist du bei mehreren Millionen Euro pro Objekt und dann wird es auf einmal die Frage, wann mache ich das überhaupt? Dann lasse ich das lieber nochmal 10 Jahre die Heizung laufen. Und das ist eigentlich der Punkt. Am Ende bin ich total bei dir. Zumindest beim Thema Dämmung, ich bin da nicht tief genug in diesen Baustoffthemen, aber klar, also es sollten jetzt keine schlechten Fenster oder keine ineffizienten Heizungen auf Dauer da hängen. Aber man sollte es versuchen zu entkoppeln, um beim CO2-Thema halt Geschwindigkeit zu gewinnen. Und vielleicht zweiter Gedanke, ich meine, du hast natürlich recht, dieser Rebound-Effekt ist da. Andererseits, wenn wir über die Erneuerbaren gehen, die Stromversorgung zu dekarbonisieren, dann ist die Realität, dass wir in ganz vielen Zeiten einfach zu viel Strom haben werden. Ist jetzt auch schon so. Ich glaube, und da ist dann eben, glaube ich, doch die Frage, das heißt nicht, dass man künstlich mehr verbrauchen sollte, aber man sollte sich zumindest überlegen, wie kriegen wir den Verbrauch in diese Zeitfenster geschoben.
Richtig, bin ich bei dir. Wenn du auf die nächsten Jahre schaust, Ernesto, wo willst du mit 100 hin? Du hast ja gerade gesagt, ihr habt jetzt schon 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Ziel habt ihr erreicht oder dürft es nicht mehr werden? Oder ist das etwas, wo ihr ran wollt? Oder sind es ganz andere Themen, die jetzt bei euch auf der Agenda stehen?
Ja, ich glaube, die Anzahl der Menschen, die hier arbeiten, das ist für mich einfach kein Ziel. Auch wenn ich super froh bin, mit so vielen tollen Leuten zusammenzuarbeiten. In der Tat haben wir uns schon vorgenommen, zu versuchen, immer effizienter zu wachsen. Ja, also das ist auch eine Wirtschaftlichkeitsfrage. Das, was wir machen, ist jetzt keine Goldgrube. Es ist nicht wie bei Software. Ich meine, Stromhandel ist ein Stromverkaufen, lebt auch von Volumen und lebt auch davon, dass man halt das effizient hinbekommt. Von daher werden sicherlich noch mehr Leute werden, aber versuchen eben auch durch Prozessautomatisierung, durch Software, durch kluge Veränderungen in den Abläufen, möglichst effizient zu wachsen. Deswegen das Hauptziel ist wirklich, so viele Gebäude wie möglich auszustatten und vor allem so ganzheitlich wie möglich. Also eben von PV und Smart Meter, was heute das Paket ist, und dann dem Stromhandel weiterzugehen in Richtung Batteriespeicher, Wärmepumpe, potenziell auch Ladesäulen. Das sehe ich einen Schritt dahinter. Erstmal die Wärme und die Flexibilität. Das ist eigentlich das Ziel. Ja, und es gibt in unserem Sektor, wenn du jetzt rein auf die professionell, in professioneller Eigentümerhand betreuten Mehrfamilienhäuser gehst, dann reden wir ungefähr von 500.000 Gebäude locker, ja, allein in unserem Fokus. Da sind noch nicht die Wohneigentümergemeinschaften drin, da sind noch nicht die privaten Vermieter drin, da sind nicht die Bürogebäude drin. Ja, und da sind im Moment nicht mal 5% von ausgestattet mit PV und Smart Meter. Das heißt, gibt eine ganze Menge zu tun.
Oha, da ist echt großes Potenzial, wenn da noch 95% brach liegen.
Ja.
Krass. Und auch da, sind ja Kooperationen angesagt. Also ich gerade beim Thema Wallboxen gibt es ja schöne Marktplayer, die im Grunde ja schon die optimieren, aber die nicht das Thema PV oder Mieterstrom so aktiv mitspielen an der Stelle. Und das glaube ich, da kann man wahrscheinlich auch Marktbegleiter finden, die da dankbar sind, dass ihr eure Expertise mit denen zusammenführt.
Absolut, das ist auch unser Ansatz. Das gilt nicht nur für den Messstellenbetrieb, das gilt auch für E-Mobilität. Da haben wir auch tatsächlich zwei, drei Partner, mit denen wir arbeiten, wenn die Kunden das Interesse haben. Das gilt für viele Themen, dass wir da sehr partnerschaftlich orientiert sind. Manchmal auch schauen, macht es Sinn, einen Schritt weiter zu gehen und zu investieren. Also wir haben durchaus auch mit unserem Hauptinvestor das Ziel, sehr spannende und enge Partner vielleicht irgendwann, ich sag mal, in die Familie, in die Gruppe reinzuholen. Aber auf jeden Fall ist das am Ende ein Zusammenspiel von mehreren Akteuren.
Sehr schön. Ja, meine letzte Frage ist traditionell, wenn du jetzt an meiner Stelle wärst, Ernesto, was würdest du dir selbst noch fragen? Sprich, was liegt noch oben auf? Was ist das, wo du sagst, Mensch, das habe ich extra auf mein Post-it geschrieben und da wollte ich darüber sprechen, nur haben wir es gar nicht auf dem Silbertablett zu fassen gehabt heute.
Ich bin ja eigentlich total, also würde dir eher das als Kompliment auslegen, dass du nicht gefragt hast, was wünschst du dir denn jetzt von der Politik
Ach so, ja,
oder
die
der
Frage
neuen
stand
Regierung?
irgendwo, die finde ich immer nicht so geil. Also das.
Die finde ich auch nicht so geil. Jetzt haben wir, ich weiß gar nicht, ob das jetzt passt aktuell. Ich weiß gar nicht, ob jetzt Merz letztlich doch gewählt wurde zum Kanzler.
Ich
Wackelte
hab's.
ja, es wackelte ja ein bisschen, aber das wäre vielleicht so die Frage, ne? Was du erwartest, was vielleicht auch so gesellschaftlich gerade jetzt die nächsten 4 Jahre ansteht und wie sich das auf uns auswirkt.
Merz scheitert bei Kanzlerwahl? Ich habe jetzt mal live das Ding aufgemacht. Okay,
Also
das ist krass.
er ist vorhin bei der ersten Wahl tatsächlich gescheitert, das habe ich noch gesehen und ich weiß nicht, ob die zweite jetzt schon durch ist. Also wirklich, wirklich erstaunlich, ja.
Zweiter Wahlgang doch noch am Dienstag. Also soll heute noch starten. Ich lebe ja so ganz medienscheu. Insofern hättest du es zumindest gesagt,
Sehr
Ernesto, hätte ich
gesund.
es gar nicht mitbekommen. Ich habe es heute irgendwo wahrgenommen, dass es dran ist. Dachte ich mir, okay, das wird ja irgendwie funktionieren, aber es sind doch ein bisschen mehr Spannung drin. Sehr
Es
cool.
ist das erste Mal, es ist verrückt. Aber ich gehe mal davon aus, dass wahrscheinlich trotzdem das irgendwie die Regierung wird, ja. Mal schauen.
Genau. Und warum habe ich die Frage nicht gestellt? Ich muss zugeben, ich finde das, was du machst, sehr viel cooler, dass du dir überlegst, egal wie die Rahmenbedingungen sind, du manövrierst dein Unternehmen dadurch und suchst im Grunde den Pfad, der funktioniert. Das ist für mich Unternehmertum. Nicht meckern, dass irgendwas besser sein soll, sondern einfach machen. Deswegen.
Sehr schön. Das finde ich gut. Ich hoffe gleichzeitig, dass wir einfach es schaffen, so als Gesellschaft, gar nicht jetzt per se politisch, ne, sondern als Gesellschaft wirklich den Kurs zu halten. Ich glaube, ich sag mal, der Durchmarsch der Erneuerbaren, würde ich denken, ist fast eingeloggt. Da bin ich zumindest sehr optimistisch. Ich hoffe aber auch, dass wir so bei diesen Themen rund um Mobilität und Wärme und dass wir einfach es schaffen, die Vorteile zu Menschen zu bringen. Das ist auch eins der Ziele, das wir verfolgen, dass die ganzen, sag ich mal, Zweifel und auch Halbwahrheiten, die da irgendwie gestreut werden, dass wir die einfach widerlegen können durch sehr, sehr gute Produkte und Angebote.
Ja, bin ich bei dir. Also ich glaube auch, das Thema Elektromobilität ist auch durch. Das waren meine zwei Gespräche, die ich im Vorfeld hatte, aus verschiedenen Perspektiven. Das Thema Elektromobilität einmal im Einzelverkehr, einmal praktisch für Busbetreiber. Das waren die zwei Gespräche, die ich hatte. Und die haben beide unisono gesagt, das Thema ist eingeloggt. Und selbst Deutschland, selbst wenn wir uns überlegen wollten, wir finden es nicht cool oder ist anders, wir würden von China im Grunde mehr oder weniger schon gesagt bekommen, wie im Augenblick das funktioniert. Und die Angebote sind da. Insofern sind wir gar nicht
Das
mehr in der
stimmt.
Wahlfreiheit, da irgendwas abmoderieren zu können. Sehr schön.
Eine Frage der Zeit.
Genau. Ernesto, ich sage vielen Dank fürs Gespräch. Hat mir richtig Spaß gebracht. Gerade in dem Bereich, wo du am Anfang erzählt hast, wie du dich so hast ausbilden lassen, hatte ich viele Déjà-vus, wo ich auch mal dachte, ich will es nochmal genauer wissen, bin nochmal da hingegangen, habe mir da noch was genau angeguckt. War mir alles zu oberflächlich, muss es nochmal genau wissen. Total sympathisch. Danke.
Ich danke dir, Klaus. Hat mir auch Spaß gemacht.
Ich freue mich, dass du auch bei dieser Folge von Energie im Wandel dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlasse mir gerne eine positive Bewertung bei deinem Podcast-Player. Und wenn du mir davon einen Screenshot schickst, dann erhältst du eine digitale Version von meinem neuen Buch. Bis zum nächsten Mal bei Energie im Wandel.